Deutschlandfunk, der Tag.
Wenn eine Christopher Street Day Parade nur unter massivem Polizeischutz stattfinden kann, dann sagt das viel aus über eine politische und gesellschaftliche Stimmung und auch darüber, dass in Deutschland eben doch nicht jeder und jede so lieben und leben kann, wie es den eigenen Lebensvorstellungen entspricht. Der CSD in Bautzen war Ziel von hunderten Rechtsextremisten und Neonazis. Massives Polizeiaufgebot und trotzdem war der CSD in Bautzen ein Erfolg. Warum, das hören wir gleich. Und es geht um Olympia. Die Spiele von Paris sind vorbei und schon sind wir mittendrin in der Diskussion darüber, wie Spitzensport in Deutschland besser gefördert werden kann. To be continued, kann man an dieser Stelle auch sagen. Worum es da genau geht und warum das offenbar so kompliziert ist, das hören wir gleich. Sonja Meschkat ist mein Name. Dann geht's jetzt los. Ronald Ronny Raue, ehemaliger Kanute und zweifacher Olympiasieger, gestern im ZDF.
Es geht auch nicht immer nur um Geld, es geht um Wertschätzung. Es fängt am kleinsten an, es fängt bei der Schule an, Verknüpfung mit den Sportvereinen. Es geht weiter beim Ehrenamt, es geht weiter bei unseren Trainern. Wir haben da viele, viele Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Und wir können nicht immer fordern, wir müssen auch investieren. Und das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, wenn wir investieren, ist die Rendite nicht nur in Medaillen mündend, sondern was viel wichtiger ist, und das muss man den Leuten einfach klar machen, das muss der Politik klar werden, es geht nicht nur um Medaillen, es geht um Werte, die der Sport vermittelt. Mhm. Es geht um Dinge, die für die Gesellschaft wichtig sind.
Beim Thema Sportförderung, da können die meisten Athletinnen und Athleten wirklich innerhalb kürzester Zeit von null auf 100 beschleunigen. Und es ist ja auch eine Diskussion, die schon länger geführt wird in Deutschland, gerne auch emotional, immer verbunden mit der Frage, wie kann Deutschland weiter vorne mitmischen im Spitzensport? Im Medaillenspiegel von Paris liegt Deutschland auf Platz 10. Das wollte der Deutsche Olympische Sportbund erreichen. Kann man also sagen, ja, Häkchen dahinter hat geklappt. Oder ist das Ziel direkt viel zu niedrig angesetzt worden? Diese Kritik gibt es ja auch, ne? Vom ehemaligen Olympiasieger im Biathlon zum Beispiel, dem SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Ulrich. Den stört, dass überhaupt nur Minimalziele ausgegeben worden sind. Sportförderung zentralisieren, das fordert Ulrich. Und da schließe ich jetzt an mit Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, um das Ganze nochmal von vorne bis hinten durchzudeklinieren. Maxi, wie funktioniert die denn bei uns, die Sportförderung?
Also, wir haben einmal den Bund. Und dieser Bund fördert den Spitzensport, also die Athletinnen und Athleten, die jetzt in Paris mit dabei gewesen sind. Das ist Spitzensportförderung. Da fließen 300 Millionen Euro vom Bundesinnenministerium, was auf Bundesebene für den Sport zuständig ist, an Geldern an die jeweiligen Spitzensportverbände, also zum Beispiel an den Deutschen Basketballverband, an den Deutschen Basketballbund, an die Fechter und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gibt es noch vom Bundesverteidigungsministerium, das wird immer ganz gerne vergessen, Sportförderstellen. Auch beim Zoll und bei der Polizei gibt es Leute. Also viele von den Athletinnen und Athleten, die wir gesehen haben, sind Sportsoldaten.
Sind bei der Polizei.
Genau, oder
so,
sind,
ne?
Polizisten. Genau. Das sind Sportförderstellen, das macht dann nochmal 70 Millionen. Das heißt, wir haben so Bundesförderung jetzt rein sozusagen in dem Bereich 370 Millionen Euro ungefähr. Und das ist aber wirklich nur die Spitze. Und dann kommen die Länder und die Kommunen und die sind dann für den Breitensport zuständig und die sind auch für sozusagen Landeskader zuständig. Also die Vorstufe zu dem, wenn die Athleten eben noch nicht gut genug sind, um bei Olympischen Spielen teilzunehmen, aber eben sich dahin entwickeln, dann ist das eher im Bereich der Länder angesiedelt und dann gibt es da noch verschiedene Stützpunkte in den Ländern. Teilweise werden die vom Bund finanziert, teilweise von den Ländern. Und da fängt es dann wirklich an, kompliziert zu werden. Da müssen wir nicht weiter reingehen. Aber wichtig zu verstehen ist eben, dass es im deutschen System eine Zweiteilung gibt. Spitzensport, Bund, Breitensport, Amateursport, Länder und Kommunen.
So, und da haben wir dann schon den ersten Knackpunkt oder den Punkt, wo man sagt so, okay, also da wird es dann eben schwierig, wenn es wirklich um eine gute, um eine systematische Förderung geht, wenn man zum Beispiel bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften im Medaillenspiegel irgendwo weiter vorne als Platz 10 mitspielen möchte.
Genau, Platz 10, das ist das Ziel gewesen, was der DOSB im Vorfeld, der Deutsche Olympische Sportbund, der Sportdachverband in Deutschland, ausgegeben hat. Haben sie erreicht, indem sie auf Platz 10 gekommen sind. Und genau, es ist tatsächlich so, dass in anderen Ländern das Sportfördersystem schlanker ist und auch teilweise zentralisierter. Das liegt eben in Deutschland daran, wie es so schön heißt, es ist historisch gewachsen, ist einfach ein föderaler Staat. Das heißt, da möchten halt auch föderale Körperschaften irgendwie dann auch mitsprechen. So, dieses Problem haben zum Beispiel die Franzosen nicht unbedingt. Da ist der Staat auch teilweise mit Mitarbeitern auch in den Sportfachverbänden mit drin. Also da ist die Verknüpfung zwischen Staat und Sport auch nochmal enger als hier in Deutschland. Und auch die Niederlande, die sind zum Beispiel ja auch vor Deutschland im Medaillenspiegel gelandet. Die sind einfach als Land kleiner, haben sich dafür entschieden, einzelne Sportarten, die auch sehr medaillenträchtig sind, zu fördern, zum Beispiel die Leichtathletik. Und das Geld, was sie da haben, ist dann am Ende effizienter am Arbeiten, weil es eben wirklich sehr konzentriert darin geht, die Athleten gut auch zu bezahlen, die Trainer gut zu bezahlen, gute Trainingsstätten zur Verfügung zu stellen. Es gibt da in den Niederlanden Papendal ein wirklich State-of-the-Art-Trainingszentrum, wo ganz viele Top-Athletinnen und Athleten zusammenkommen und sich wirklich täglich messen mit den Besten in ihren Altersklassen und dann eben auch international teilweise kommen. Und das fördert Höchstleistung.
Okay, das heißt, du hast nicht so einzelne Stützpunkte wie bei uns, überall ja, so ein bisschen was, sondern bleiben wir mal beim Beispiel Holland. Die haben eine zentrale Stelle und da passiert alles.
Für Leichtathletik, ja.
Für Leichtathletik, ja. Okay, genau, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Specken die denn auch ab oder schichten die ab? Also könnte ja auch sein, dass Holland sich zum Beispiel dazu entscheidet zu sagen, naja, in der und der Disziplin, da kann man relativ gut oder einfach Medaillen holen. Also konzentrieren wir uns lieber auf 3, 4, 5 ja, Disziplinen und die anderen fallen hinten über. Ist das so?
Das ist so, genau. Das ist, machen auch nicht nur die Niederländer so, das machen auch andere Länder so. Wenn man sich anguckt, Südkorea liegt auch vor Deutschland. Die haben einfach unfassbar gute Schützen, auch Bogen. Ich glaube, die haben alles im Bogenschießen gewonnen. Nagelt mich nicht drauf fest. Vielleicht haben sie irgendwo mal eine Silbermedaille geholt.
Sie waren auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Aber die holen einfach, traditionell im Bogenschießen sind die einfach hervorragend. Und das ist tatsächlich etwas, was einige Länder sozusagen als Strategie für sich entdeckt haben, nicht komplett in der Breite zu fördern. Das, was Deutschland im Moment macht. Also in Deutschland wird keine olympische Sportart jetzt wirklich zurückgelassen, sage ich mal. Mhm. Die kriegen alle Geld und auch genug Geld, um damit halbwegs okay zu arbeiten. Aber halbwegs okay reicht dann im Zweifelsfall dann vor allen Dingen, wenn wir über verschiedene Sportarten sprechen, wo dann eben auch die Konkurrenz groß ist, wie zum Beispiel in der Leichtathletik, eben dann auch nur für ein paar Medaillen und dann eben nicht für so viele Medaillen, wie das eben die Niederlande tut, die gesagt hat, so, wir geben halt einen Großteil von unserem Geld da rein und holen uns da die Medaillen. Oder Australien zum Beispiel, gute Schwimmer. Da ist die Konzentration schon darauf, auch mit Hinblick auf so Medaillenspiegel, auf internationales Abschneiden, wo gibt es denn viele Medaillen? Und im Schwimmbecken werden einfach mehr Medaillen verteilt als zum Beispiel beim Reiten.
Mhm. Oder beim Badminton.
Badminton, mhm, ja. Oder okay, in den Teamsportarten. Also ich meine, Deutschland hatte ein ziemlich gutes Abschneiden eigentlich jetzt, was die Teamsportarten angeht. Bronze im Fußball der Frauen, Silber bei den Handballern, Silber bei den Hockeyspielern, Gold bei 3x3 Basketball. So, das ist schon nicht schlecht, aber es ist halt auch nur eine Medaille für sehr viel Invest, wenn wir ja, jetzt über Handball oder Fußball sowieso sprechen.
Aber vielleicht können wir nochmal bei diesem Beispiel Basketball bleiben. Ja. Wie haben die das denn angestellt? Weil zum einen hatte ich den Eindruck, dass dieses 3x3-Team, die Damen, dass die gewonnen haben. Das war für viele so, wow, wie haben die das denn gemacht? Und die deutschen Basketballer sind ja jetzt auch nicht unerfolgreich gewesen, haben zwar jetzt nur Platz 4 bei Olympia, aber davor Weltmeister. Ist denn der Basketball, nimmt der da gerade innerhalb dieser ganzen Sportförderung und den Disziplinen eine Sonderrolle ein oder haben die irgendwas anders gemacht?
Also die profitieren einfach davon, dass der sozusagen der Hype, der auch durch Dirk Nowitzki natürlich ausgelöst wurde, also es spielen einfach dann einige Basketball und auch relativ gut und die profitieren teilweise auch eben davon, dass die besten Basketballer jetzt in den USA spielen oder halt, ich sag mal so, gerade bei den Frauen eben auch die Sabali-Schwestern. So, das sind einfach richtig starke Talente, richtig gute Basketballerinnen, die schon auch ihr Handwerk teilweise hier in Deutschland gelernt haben, aber dann auch relativ schnell, weil in Deutschland eben gerade im Frauenbasketball die Strukturen einfach nicht da sind, gerade in der Frauenbundesliga, nicht dann eben in die USA gegangen sind oder in andere Länder, wo eben Basketball auf einem hohen Niveau gespielt wird. Und davon profitieren jetzt die Nationalteams. Was bei Basketball auch sehr lustig ist, gerade wenn wir über 3x3 sprechen, es gibt ein Instrument, das heißt Potenzialanalyse, POTAS heißt das. Das ist ein System, was eingeführt wurde vor ein paar Jahren, um die Potenziale der einzelnen Sportverbände abzuklopfen auf ihre Medaillenfähigkeit. Mhm. Um eben zu gucken, um da reinzukriegen, okay, wo würde es sich denn lohnen, mehr Geld reinzustecken und wo vielleicht weniger, um am Ende Medaillen rauszukriegen. Und da gab es eine Menge von Attributen, 130 Fragen, die die Verbände beantworten mussten, wie sieht eure Trainingsstruktur aus, Ernährung und so weiter und so weiter. Also wirklich detailliert, ganz sportwissenschaftlich. Und da ist 3x3 auf dem letzten Platz gelandet von den Frauen. Im Nachhinein muss man sagen, das war wohl eine Fehleinschätzung, weil die haben Gold gewonnen. So, woran lag das? Gut, als das Ding eingeführt wurde, war 3x3 tatsächlich, 3x3 ist ja eine sehr frische, neue Sportart. Es gab da noch keine großen Strukturen.
3 gegen 3 und genau. Die ganze Zeit, entweder bist du in der Verteidigung oder im Angriff, ist auf jeden Fall die ganze Zeit was los.
Ja, und diese Strukturen sind halt, also diese Sportverbandsstrukturen innerhalb des Deutschen Basketballbundes sind halt erst in den vergangenen Jahren entstanden, weil es gab es halt vorher nicht. Mhm. Und damit konnte dieses Analyseverfahren offenbar nicht umgehen und hat sie dann halt auf den letzten Platz gerankt. Es hat damals schon, als das rauskam, für Verwunderung gesorgt, weil auch die Basketballmänner auch nicht so gut abgeschätzt wurden. Ein Jahr später wurden die dann Weltmeister. Mhm. Also da sieht man halt auch schon die Instrumente, die wir in Deutschland haben, um Geld zu verteilen, um zu bestimmen, welcher Verband kriegt welche Förderung, die sind noch nicht ausgereift. Das machen andere Länder einfach besser.
Ja, okay. Aber jetzt halten wir mal fest, Maxi. Also Deutschland hat den Föderalismus. Mhm. Wir haben diese unterschiedliche Förderung, Breitensport, Spitzensport. Aber was wird oder was sollte, könnte sich denn daran jetzt überhaupt mal ändern, damit man wirklich diesen Wumms mal bekommt? Wenn man jetzt eben sagt, ne, das ist dann natürlich Voraussetzung, also das, was wir erfolgreich leisten können im Sport, spiegelt sich dann eben wieder in Medaillen.
Ja, was müsste dafür passieren? Also es gibt Pläne, eine Sportagentur aufzubauen. Das haben andere Länder zum Beispiel vorgemacht. Die haben gesagt, okay, wir bauen eine Agentur auf, die das Geld bekommt und dann ganz sportfachlich entscheidet, ohne Rücksicht auf irgendwelche politischen Ränkespiele, was auch immer, auf irgendwelche Befindlichkeiten, da geht das Geld hin. Ne? Und aus solchen Agenturen entstehen halt eben Entscheidungen, es ist besser, das Geld in Leichtathletik zu zentralisieren, anstatt das irgendwie breit zu verteilen. Mhm. So etwas soll es auch in Deutschland geben. Das Problem ist, diese Sportagentur soll in einem Sportfördergesetz, dem ersten Sportfördergesetz, was es überhaupt dann geben soll, in Deutschland verankert werden. Und das hakt im Moment im Bundestag. Das hakt einerseits deswegen, weil es eben gewisse Haushaltsprobleme gab in den letzten Monaten und dann alles so ein bisschen auf Halde war. Aber vor allem, weil es eben inhaltlich die Frage ist, wer behält denn da am Ende den Hut auf? Ist es derjenige, der das Geld gibt, also der Bundestag, denn das sind alles Steuergelder, über die wir reden? Oder ist das dann eben doch diese Behörde, wo vielleicht der Sport dann die Oberhand hat? Und die ursprünglichen Strukturen, so wie es gebaut war, haben eigentlich nur die Konflikte, die es im Moment sowieso schon gibt, zwischen eben dem Bundesinnenministerium und den Sportverbänden, eigentlich nur in diese Agentur verlagert. Und eigentlich keinen großen Mehrwert gebracht. Ich habe vorhin mit Lutz Thieme gesprochen, der ist Sportwissenschaftler an der Hochschule Koblenz und auch jetzt Vizepräsident beim Deutschen Schwimmverband, der meinte, eigentlich müsste diese Sportagentur so aufgebaut werden, dass sie dieses System sprengt. Also dass wir diesen ganzen Wust an verschiedenen Förderungen auf verschiedenen Ebenen von verschiedenen Gebern auflösen. Alle mal gucken, okay, was geben wir denn eigentlich? Das zentralisieren und dann daraus das Geld verteilen. Aber da stecken so viele Abhängigkeiten dann irgendwie gerade im deutschen System drin, weil das würde bedeuten, dass einige Leute eben ihre Macht abgeben müssen. Mhm. Das ist einfach so. Und jedes Mal, wenn es darum geht, Macht abzugeben,
wird schwierig.
Hakt's an.
Aber eine Sache, glaube ich, können wir schon festhalten, dass es im Spitzensport nicht so läuft, wie sich das vielleicht manche wünschen, wie auch die Erwartungen sind. Das hat nicht ausschließlich etwas mit den Bundesjugendspielen zu tun.
Nein, die Bundesjugendspiele.
Weil das ist ja, das, ne, ja, wir haben ja auch selbst hier schon drüber gesprochen, das wird ja immer wieder diskutiert. Ich komme drauf, weil ich mich einfach frage oder weil ich das jetzt wieder gehört habe, Beispiel Schule. Wenn Unterricht ausfällt, wird oft gesagt, dann fällt halt der Sport aus. Bums, ist das schon mal weg. Wenn man jetzt aber mal davon ausgeht, dass Sport ja auch wirklich eine gesellschaftliche Wirkung hat oder ne, Menschen verbinden kann, Menschen irgendwie Lebensqualität zurückgeben kann, weil sie sich fitter fühlen, Gesundheit und so weiter und so fort. Also es muss doch eigentlich einen wirklichen politischen Willen geben, um das mal weiter nach vorne zu bringen. Nicht nur, damit wir irgendwelche Medaillen gewinnen, sondern damit es vielleicht auch irgendwann mal Klicker-Klacker macht und man den gesellschaftlichen Nutzen von Sport mehr wertschätzt und erkennt.
Ja, das ist in anderen Ländern zum Beispiel auch eben verbreiteter. Also wenn wir zum Beispiel an die USA denken, da ist Sport eben wirklich ein elementarer Bestandteil auch ne, des College-Lebens zum Beispiel dann auch. Da ist Studium und Sport miteinander zu vereinbaren sehr einfach. Teilweise ist der Sport überhaupt die Möglichkeit, sich das Studium zu leisten. Mhm. In Deutschland, wenn du studieren möchtest, triffst du auf Hochschulen, auf Universitäten, die es einem nicht einfach machen, Spitzensport und universitäre Abschlüsse zu verbinden. Das gleiche in der Schule. Die Bundesjugendspiele sind so ziemlich das schlechteste Beispiel, um irgendetwas zu erklären, weil sie werden nicht abgeschafft. Es hat sich eigentlich im letzten Jahr nichts verändert und trotzdem ist das immer der Punching Bag von Politikerinnen und Politikern, die schnell eine Leistungsdiskussion haben wollen. Worüber nicht gesprochen wird oder sehr selten gesprochen wird, ist, dass wir eben häufig Sporthallen haben, die nicht mehr zeitgemäß sind. Das gleiche gilt für Schwimmbäder. Wir haben immer weniger Kinder, die schwimmen lernen. Eine ganz elementare sportliche Tätigkeit, lebenswichtig teilweise. Mhm. Wir haben Sportausfall oder generell auch in den Stundentafeln einfach relativ wenig Sportunterricht, auch da im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben gerade in der Grundschule häufig auch Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die eigentlich gar nicht ausgebildete Sportlehrer sind, sondern eben einen generellen, also für Grundschule generell, dann eben Unterricht machen und dann eben den Sport auch mitmachen und dann natürlich in ganz großen Qualitätsunterschieden das da machen. Da gibt es sehr engagierte Menschen oder gibt es halt auch Leute, die einfach keinen guten Sportunterricht machen. Mhm. So. Und dann verlieren Sportvereine, das hat mir Lutz Thieme vorhin auch erzählt, ab den 10-Jährigen, also bis dahin sind 80% der Jungs sind in irgendwelchen Sportvereinen. Also das ist gigantisch viel.
Das ist viel, ja.
Das ist echt viel. Und die Zahl sinkt dann halt bis zum Jahr 21, sinkt dann halt wirklich deutlich. Das heißt, in der Zeitspanne gehen ganz viele Talente, die entweder den Sport für sich selber entdecken oder dann eben Gold holen bei Olympia. Das ist ja die Bandbreite, über die wir hier sprechen. Die gehen dann halt verloren. Und da sind einerseits die Sportvereine gefragt, die aber natürlich Probleme haben, auch genug Trainer zu finden, gute Trainer zu finden.
Die man auch bezahlt.
Die man dann entweder dann im weiteren Verlauf auch bezahlt. Trainerbezahlung auch ein großes Thema. Oder eben auch in der Schule, ja, dass die Belastung in der Schule, der Leistungsdruck in der Schule eben so groß ist, dass man vielleicht auch jetzt einen 15-Jährigen, der gut in der Leichtathletik ist, wenn der jetzt vor der Entscheidung steht oder mit 16 Jahren, was mache ich denn? Mache ich jetzt eine Lehre? Gehe ich auf Nummer sicher in den aktuellen Zeiten, in denen wir leben? Oder setze ich darauf, auf eine Karriere, wo ein Kreuzbandriss bedeutet, ich bin womöglich raus. Und dass da angesichts der jetzigen praktisch nicht vorhandenen Absicherung für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler so in dieser Übergangsphase, dass da auch viele wahrscheinlich dann sagen, das Risiko gehe ich einfach nicht ein, ist auch klar. Also wenn wir wirklich als Deutschland so, und da bin ich dann auch skeptisch, ob wir das überhaupt haben müssen, so bei Olympischen Spielen irgendwie dieses Rattenrennen im Medaillenspiegel mitmachen mit Nationen in Sportarten, wo du Medaillen wahrscheinlich nur gewinnen kannst, wenn du einfach unerlaubte oder einfach schmerzhafte Methoden anwendest, ob wir da überhaupt mitmachen möchten. Das ist nochmal eine andere
Diskussion. Das ist eine andere Frage, genau.
Aber es liegt einfach so viel im Argen, so in diesem System Sport von Schule bis hin zum Spitzensport, dass man da einfach ja, generell mal rangehen müsste und es bitte nicht immer auf die Bundesjugendspiele verkürzen.
Dafür kämpfen und einstehen, wer man ist, wie man leben will, das ist nicht einfach, wenn man schwul ist und in Bautzen lebt.
Man wird beleidigt als Schwuchtel oder schwul und das macht was mit der Seele von einem. Und ich merke das an mir selbst, das hinterlässt bei mir tiefe Narben. Und ich merke, dass ich immer mehr Angst bekomme. Aber diese Angst heißt für mich eben auch, dass es genau das ist, was die wollen. Und das will ich denen nicht geben. Und ich möchte mich da auch nicht einschüchtern lassen. Ich möchte im Bautzen bleiben und für Vielfalt kämpfen.
Tom Matzke ist das, Anfang 20, und er ist dabei gewesen am Samstag beim CSD in Bautzen, ganz im Osten von Sachsen. Rechtsextreme und Neonazis hatten bundesweit vorab mobil gemacht. Rund 700 sind dann da gewesen, um die Christopher Street Day Parade zu stören. Massiver Polizeischutz für die rund 1000 Teilnehmenden. Und es gab zum Glück keine größeren Eskalationen. Trotzdem, angespannt und bedrohlich war die Situation eben schon an der einen oder anderen Stelle. War dieser CSD trotzdem ein Erfolg für die Community? Ja, so schätzt das Lorenz Blumenthaler ein von der Antonio Amadeo Stiftung, die die Zivilgesellschaft stärken will gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Herr Blumenthaler, wie wichtig war das denn für Bautzen, für die queere Community, dass es zum zweiten Mal einen CSD gegeben hat? Letztes Jahr war ja der erste.
Der CSD in Bautzen war ein enorm wichtiges Symbol und das weit auch über die queere Community hinaus, sondern eben auch einfach für eine demokratische Zivilgesellschaft in Sachsen, die sich zunehmend unter Druck sieht durch rechtsextreme Wahlerfolge der AfD, durch rechtsextreme Übergriffe auf der Straße und gegen alles, was eigentlich nicht dem rechtsextremen Weltbild entspricht. Und dahingehend war es ein massiver Erfolg, jetzt mit dem CSD in Bautzen mehr als 1000 Leute dorthin zu mobilisieren, die sich diesen Raum auch auf der Straße wieder genommen haben, um gezeigt haben, wir lassen uns nicht vertreiben und ihr könnt versuchen, uns einzuschüchtern, uns loszuwerden, aber wir sind trotzdem da und stehen für unsere Rechte ein. Und genau das ist Demokratie, dass jeder Mensch ohne Angst verschieden sein kann und auch in Bautzen seine queeren Lebensentwürfe so leben kann, wie er möchte.
Kann man denn eigentlich sagen, woher die Leute jetzt gekommen sind? Weil Sie auch gerade gesagt haben, ne, man hat da so ein bisschen mobil gemacht. Waren das jetzt überwiegend Menschen aus Bautzen oder sind die auch von woanders her angereist, um ihre Solidarität, ihre Unterstützung zu zeigen?
Viele der Teilnehmer sind sicher auch aus den umliegenden Orten in Sachsen nach Bautzen gekommen, weil es eben so ein Symbolpunkt ist. Ich meine, das ist jetzt der zweite CSD überhaupt in Bautzen gewesen. Generell gibt es einen großen Zuwachs an CSDs, insbesondere in Ostdeutschland, auch im ländlichen Raum. Ich meine, mittlerweile sind es beinahe 20 CSD-Veranstaltungen dort, wo es vor 4 Jahren noch gar nichts gab. Und das wird von der Politik gerne verkauft als ein Erfolg für, wie vielfältig und sicher Sachsen ist. Aber es ist auch eine Maßnahme, von queeren Menschen aus der Defensive zu kommen und zu zeigen, wir sind hier, wir sind laut und offen queer. Und das mag euch vielleicht nicht passen, aber wir gehen hier auch nicht weg.
Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, also Sie bewerten es so, dass das schon ein Erfolg gewesen ist, dass es diesen CSD gegeben hat, dass das auch wichtig war. Aber was sagt das denn eigentlich aus über ein politisches und eben auch über ein gesellschaftliches Klima, wenn diese Veranstaltung nur unter massivem Polizeischutz stattfinden konnte? Denn so war es ja leider.
Also queerfeindliche Übergriffe sind in diesem Jahr in Sachsen wie auch sonst deutschlandweit massiv angestiegen. Es ist wirklich viel gefährlicher geworden, offen queer zu sein. Ich kann jetzt nur über die Situation in Bautzen ins Detail gehen, aber dort gibt es gerade einmal seit 2 Jahren das queere Netzwerk, das auch den CSD organisiert. Das ist eigentlich das einzige queere Angebot, die einzige queere Gruppe im ganzen Landkreis. So, und die erfährt eigentlich auch keine Förderung durch die Kommune, sondern wird komplett durch Ehrenamtliche getragen. Es fehlt dort wirklich an Strukturen und Angeboten, wie auch einfach eine Beratung vor Ort. Zwar gibt es eine mobile psychosoziale Beratung, die in Dresden ansässig ist und die auch in Bautzen immer wieder Beratungsangebote gibt, aber das reicht bei Weitem natürlich nicht aus. Insbesondere was so auch einen Sensibilisierungsbedarf zu queeren Themen an Schulen, in der sozialen Arbeit angeht. Und nach wie vor fehlt es dort einfach sehr stark an Wissen. Dafür ist sehr, sehr viel Ressentiment vorhanden. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem. In Bautzen kommt noch hinzu, dort gab es bis vor kurzem das Kurti, das war ein Jugendclub, in dem sich auch die Organisatoren des CSDs immer wieder getroffen haben. Das war so der queere Safe Space dort für den ganzen Landkreis. Und auch der wurde im Juli massiv angegriffen. Dort kam es zum versuchten Brandanschlag und auch der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr sicher für die Leute.
Würden Sie denn sagen, dass Queersein in Bautzen etwas anderes ist als in Köln oder in Berlin?
Selbstverständlich. Also wenn wir uns anschauen, wie selbstverständlich mittlerweile ja queere Orte, sichere Räume und auch das ja einfach normale Ausleben von queeren Lebensrealitäten, das Zeigen von ja auch Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, wie viel einfacher das natürlich in urbanen Zentren ist, weil es einfach nicht sanktioniert wird. So, und wir sprechen jetzt in Bautzen sehr viel über die 700 angereisten Nazis, aber wir sprechen nicht darüber, dass viele der Menschen, die in Bautzen leben, vielleicht auch gar nicht so queer-freundlich sind und so etwas wie dem CSD gar nicht so positiv gegenüber eingestellt sind, wie es jetzt in der Berichterstattung rüberkommt. Es fehlt da nach wie vor einfach an Rückhalt, an Sensibilisierung und auch an Unterstützung durch zum Beispiel den Stadtrat.
Was bekommen Sie denn eigentlich für Rückmeldungen? Also wie offen oder frei kann man denn in Sachsen-Bautzen, also gerade im ländlichen Raum, leben, wenn man nicht heterosexuell ist?
Ich glaube, viele Menschen können das sehr gut machen. Das ist natürlich immer eine Frage, wie öffentlich findet das statt? Mhm. Also klar gibt es die eigenen Wohnungen als sicheren Raum. Es gibt vereinzelt sichere Orte, wie eben zum Beispiel ehemals das Kurti in Bautzen. Es gibt Kulturzentren, dort ist es möglich. Dort gibt es Veranstaltungen, dort gibt es regelmäßig, ja, auch einfach solidarische Menschen, die einen so akzeptieren, wie man ist, die sich auf unterschiedliche Lebensrealitäten einlassen und eben auch ganz aktiv den Rücken stärken. Und das tut gut. Aber die Realität auf der Straße ist eine andere. So, also ich kenne sehr wenig queere Menschen in Sachsen im ländlichen Raum, die jetzt auf der offenen Straße beim Flanieren durch die Fußgängerzone Zärtlichkeiten austauschen würden. Ich weiß nicht, ob das in Berlin an jeder Ecke gleich ist. Ich würde dem widersprechen. Also auch hier gibt es Bedrohungslagen für queere Menschen. Aber ich meine, wenn wir als Demokratie in Deutschland und als Rechtsstaat es nicht einlösen können, dass Menschen ganz egal, ja, deren Rechte ja durch das Grundgesetz gedeckt sind und deren Schutz auch durch das Grundgesetz gedeckt ist, sich im öffentlichen Raum so verhalten können, wie sie es möchten, dann kapitulieren wir eigentlich vor solchen Orten.
Wir zwei haben jetzt noch gar nicht so viel über die Rechtsextremen gesprochen, die da jetzt in Bautzen unterwegs waren. Ich würde es aber trotzdem zumindest an diesem Punkt gerne noch mal machen, weil es ja durchaus auch darum geht, da bestimmte Drohszenarien aufzubauen. Und ich würde gerne mal ein Beispiel geben. Also es gibt ein Video vom Wochenende und das zeigt eine Szene am Bahnhof in Bautzen. Dort rufen offenbar Rechtsextreme sehr laut und im Chor: Zünd es an, zünd es an. Und es geht um eine Regenbogenflagge, die da jemand hält und die eben brennen soll. Gehört das eigentlich zum Plan der rechtsextremen Inszenierung, solche Situationen eben auch zu schaffen, um zu signalisieren, wir sind da und wir machen euch Angst und mal gucken, wie weit das geht?
Ich glaube, wir können alle froh sein, dass es den Rechtsextremen in Bautzen erstmal nur um eine Form von Inszenierung ging. Die rechtsextreme Szene in Sachsen hat vorher enorm mobilisiert. Also es waren dort Hools zum Teil aus Dresden, es waren Leute von den Freien Sachsen, vom Dritten Weg, aber auch ganz viel neu gegründeten Gruppen. Also wenn man sich die Videos anschaut, da sind sehr, sehr viele Jugendliche dabei. Zum Teil wahrscheinlich auch Minderjährige, deren erste Demonstrationserfahrung das ist. Und vereint sind sie alle eigentlich in ihrem Hass auf alles, was in ihren Augen anders ist. Und dazu gehören nun mal auch queere Lebensrealitäten. Und unter diesem Banner vereinen sie sich. wenn wir zurückschauen, kam es in diesem Jahr schon sehr, sehr häufig zu solchen Bedrohungen und Angriffsversuchen auf verschiedene CSDs. Also ich meine, selbst in Berlin hat der Dritte Weg versucht, mit mehr als 40 Menschen den CSD zu stören und dort so eine Drohkulisse zu erzeugen. In Bautzen ist es den Rechtsextremen tatsächlich gelungen.
Welchen Stellenwert nimmt Bautzen denn eigentlich ein für Rechtsextreme? Wie wichtig ist diese Stadt?
Bautzen selbst hat natürlich eine starke rechtsextreme Kontinuität. Also dort sind sowohl die Freien Sachsen aktiv als auch verschiedene Jugendorganisationen des Dritten Weges. Und zumindest soweit ich mich erinnern kann, war das einer der Orte, wo in Deutschland erstmals so viele Neonazis als selbstbezeichnete Gegendemonstranten zu einem CSD gemeinsam aufgelaufen sind. Und das ist irgendwie auch eine neue Entwicklung, dass die rechtsextreme Szene nun wieder hingeht zu solchen groß organisierten und koordinierten Aufmärschen und Aktionen. Also ich meine, dass Rechtsextreme etwas gegen CSDs haben, das ist überhaupt nichts Neues. Aber Queerfeindlichkeit ist gerade wirklich das zentrale Mobilisierungsmoment innerhalb der rechtsextremen Szene. Und so kommt es immer wieder zu versuchten Angriffen und Übergriffen. Bautzen ist dahingehend gar nicht so besonders, weil es ja eine sächsische Kleinstadt ist wie viele andere, aber eben sehr gut zum Beispiel auch aus Dresden erreichbar ist und dann natürlich auch die Rechtsextremen, die sich dort viel besser organisieren können und es bereits haben. Also zum Beispiel auch die neu gegründete Gruppe Elblandrevolte, die sehr stark zum Stören des CSDs aufgerufen hat. Wir kennen diese Gruppe unter anderem, weil die für den Angriff auf Matthias Ecke aus dem Europawahlkampf verantwortlich ist, also dieser SPD-Abgeordnete, genau, der damals beim Plakatieren zusammengeschlagen wurde.
Die AfD gilt in Sachsen als gesichert rechtsextrem und Anfang September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die Umfragen gehen ja davon aus, dass die AfD da sehr erfolgreich sein wird. Im Stadtrat von Bautzen, ich habe nochmal nachgeguckt, da spiegelt sich das ja schon auch wieder. Da hat die AfD bei der Kommunalwahl 29% bekommen, stärkste Kraft. Danach die CDU mit knapp 26%. Und im Kreistag von Bautzen, da sind auch die rechtsextremen Freien Sachsen vertreten mit knapp 3%. Das jetzt alles mal im Hinterkopf. Was bedeutet das für queere Lebensentwürfe oder Lebensrealitäten? Was ist Ihre Einschätzung?
Naja, ich befürchte leider, dass der Gegenwind, den Sie erfahren und auch wahrscheinlich die Gewalt und Anfeindungen nach der Landtagswahl weiter zunehmen werden. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Ja, organisierte, gewaltbereite Neonazis sind eine Sache, aber die können nur so agieren und auftreten, wenn sie auch politischen Rückenwind erhalten. Und da reicht es, symbolischen Rückenwind zu haben, zu wissen, dass in Bautzen es genug Menschen gibt, die ähnlich denken wie Sie und die deshalb die AfD zur stärksten Kraft im Stadtrat machen. Und das ist etwas, das ermutigt natürlich auch Rechtsextreme in Zukunft weiterhin Jagd auf queere Menschen zu machen und zumindest ja im besten Falle nur zu drohen, im schlimmsten Fall aber auch tatsächlich zu Gewalt zu greifen. Und ich möchte erinnern, dass es solche Situationen in Deutschland schon gab, in den 90er Jahren. Wir sprechen dann von den Baseballschlägerjahren, aber wo der öffentliche Raum wirklich zu No-Go-Areas für Menschen wurde, die nicht ins Weltbild von Rechtsextremen passen, wo sie einfach mit massiver Alltagsgewalt und Straßenterror überzogen wurden. Und ich befürchte, dass wir gerade eben auf dem besten Weg dorthin sind.
Also Sie befürchten, dass wir eine Neuauflage der Baseballschlägerjahre, der sogenannten, wiederbekommen werden?
Ja, also insbesondere, wenn wir uns angucken, wie jung diese DemonstrationsteilnehmerInnen sind, also warum gender ich jetzt eigentlich, es waren alles Männer, aber wie jung die Täter dort in Bautzen waren, die an dieser Demo teilgenommen haben, was die skandieren, wie die sich kleiden. Rechtsextremismus scheint wieder auch Teil einer Jugendkultur zu werden und gleichzeitig kommen auch die Codes der 90er Jahre wieder zurück. Also wie sich die Leute in Springerstiefel kleiden, in schwarz verhüllt, die Szenemarken kommen zurück, die Haarschnitte. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr große Bauchschmerzen bereitet. Denn oftmals findet zwar die Radikalisierung online statt, aber diese Gewalt und dieser Hass dann auch tatsächlich so auf die Straße mobilisiert wird, ist meines Erachtens eine neue Entwicklung.
Das Podcast-Team sagt danke fürs Zuhören. Heute an diesem Montag, Tom Funke hatte die Redaktion. Ich habe hier moderiert, gehostet, Sonja Meschkat mein Name. Wir freuen uns über Kritik, Anregungen an dertag@deutschlandfunk.de. Und bis dahin wünsche ich erstmal einen hoffentlich noch guten Montag und bis bald. Ciao.